Ulica Tanka.
Vor langer, langer Zeit lebte in einem Verlies des Ostrowski-Palasts eine Prinzessin, die in eine goldene Ente verzaubert worden war. Es hieß, dass der, welcher sie findet und von dem bösen Zauber befreit, reich werden könne. Diese Geschichte kam auch dem jungen, aber armen Schuster Lutek zu gehören. Und so begab er sich in der Johannisnacht zu dem Burgverlies. Das Glück war ihm hold. Er fand die goldene Ente, entzauberte die Prinzessin und erhielt von ihr zum Dank einen Beutel Dukaten. Aber die Prinzessin stellte eine Bedingung. Lutek müsse alle Dukaten an einem Tag ausgeben, ohne sie mit jemandem zu teilen. Das schien freilich kein Problem zu sein. Der Schuster Lutek kleidete sich vornehm, kaufte Hut und Stock, speiste vorzüglich, fuhr mit einer vierspännigen Kutsche umher und besuchte die teuersten Ränge des Nationaltheaters. Aber der Beutel wog immer noch schwer. Der Abend kam näher und Lutek wusste nicht, was er mit all dem Geld noch anstellen sollte. Er ging umher und dachte nach. Plötzlich sah er an einer Ecke einen Kriegsveteranen, der dort bettelte. Herr, sagte dieser, seit 2 Tagen habe ich nichts gegessen. In den Kriegen viel erlebt, Medaillen habe ich bekommen, aber seit meine Beine weg sind, habe ich nichts mehr zum Leben. Lutek erbarmte sich des alten Soldaten, griff in den Beutel und gab ihm eine Handvoll goldener Dukaten. In diesem Moment rauschte und donnerte es. Vor dem Schuster erschien die Prinzessin. Du hast dein Wort nicht gehalten, sagte sie und verschwand wieder. Lutek verlor alles, was er gekauft hatte. Plötzlich trug er wieder seine alten Lumpen und die Taschen waren leer. So kehrte Lutek nach Hause zurück. Es heißt, er sei weder böse noch enttäuscht gewesen. Die Legende sagt auch, dass ihm das spätere Schicksal hold gewesen sei. Er sei Schustermeister geworden, habe ein schönes Mädchen geheiratet und viele, viele Jahre habe er glücklich und gesund gelebt.
So ganz kann die Geschichte nicht stimmen. Die missgünstige Prinzessin wird, falls sie je existiert hat, nicht gerade ein Entenleben geführt haben. Aber die Kriegsversehrten und die Schusterlehrlinge waren dort, wo die Geschichte handelt, durchaus real. Und auch den Ostrowski-Palast hat es gegeben. Er befand sich mitten in Schudmirsche, der Warschauer Altstadt, im Unterbezirk Powiśle. Unter der Adresse Ulica Tamka 41. Im 17. Jahrhundert erbaut, erlebte das markante Gebäude, unten Bastion und oben Schloss, wechselhafte Zeiten. Als Palast, Kaserne, Lazarett, Waisenhaus. 1858 schließlich wurde es Sitz des Warschauer Konservatoriums. Zu Kriegsende vollständig zerstört, wurde es in den 1950er Jahren nach Originalplänen wieder aufgebaut. Jeder kulturbeflissene Warschauer Besucher kennt das Gebäude, denn heute beherbergt es das Frédéric Chopin Museum. Die Ulica Tanka, also die Tanka-Straße, erstreckt sich von der Mykolaja Kopernika in nordöstlicher Richtung bis zum westlichen Weichselufer. Nur 200 Meter vom Ostrowski-Palast entfernt, dort, wo die Tupilstraße auf die Tamka-Straße betrifft. Dort befand sich das Haus Nummer 23. Heute ein schmuckloser, 10-stöckiger Wohnblock. Von hier aus sind es noch 400 Meter bis zum Ufer der Weichsel. Im Umkreis von 1 Kilometer um das Haus befindet sich der Präsidentenpalast, das Warschauer Königsschloss, das Nationalmuseum, die Galeria Zachenta, neuerdings der Kulturpalast und das Wissenschaftszentrum Copernicus. Doch die mondäne Umgebung trübt. Der Unterbezirk Powiśle war bis Kriegsende vorwiegend ein Arme-Leute-Viertel. Zu großen Teilen eng bebaut, mit Mietskasernen, zu denen auch das Haus Ulica Tanka 23 gehörte. Dort wohnte der Museumsdiener Tschaitschenko, der Buchhandler Kitschol, der Polizist Kowalewski, der Friseur Zukowski, der Händler Osinski, der Arbeiter Josef de Beck mit seiner Frau und ihren beiden Kindern. Die Kinder der de Becks, überhaupt alle Kinder im Haus 23, kannten natürlich das Märchen vom armen Schuster Luthek. Es schien fast sogar so, als wäre sie Luthek selbst schon begegnet, denn der war einer von ihnen. Und sie alle hatten den unerreichbaren Palast vor Augen, nur einen Steinwurf die Straße hinunter. Dass dort goldene Enten umherschwimmen, schien ihnen ganz plausibel. Doch keiner hatte sie je gesehen. Auf Luftbildern des Jahres 1945 sind das Haus der de Becks und die Ulica Tamka 23 ebenso wie die Überreste des Ostrogski-Palasts noch zu erkennen. Ein paar Grundmauern sind noch stehen geblieben, aber die Dächer und Stockwerke existieren nicht mehr. Alle Dächer in weiter Umgebung sind verschwunden. Ganz Warschau ist eine unbewohnbare Trümmerwüste, ein Meer steinerner Skelette, zerbombt, ausgebrannt und systematisch gesprengt von den deutschen Truppen. Die polnische Hauptstadt ist bis zu 85% dem Erdboden gleichgemacht. Fast alle historischen Gebäude sind zerstört, die Nationalbibliothek mit all ihren Schätzen mutwillig niedergebrannt. Nahezu alle überlebenden Bewohner Warschaus sind verschleppt und vertrieben. Bei Kriegsende leben nur noch einige hundert Menschen in Warschau, versteckt unter Trümmern und in Kellern. Man nennt sie die, die ausharren, die Warschauer Robinsons, nach der Romanfigur Robinson Crusoe. Der bekannteste unter ihnen ist der Pianist Wladyslaw Spielmann. Die Deutschen jedoch haben ein anderes Wort für die Überlebenden. Sie nennen sie Ratten. Und sie erschießen sie, wo immer sie sie antreffen. Und während in den Ruinen Warschaus der Krieg am 17. Januar 1945 zu Ende geht, schleppen sich der Museumsdiener Aleksandr Dschitschalko, der Kaufmann Stanislav Janitschak, der Arbeiter Kasimir Jaworski, der Polizist Ignacy Kowalewski und der Bautechniker Bolesław Romanowski, der Händler Jan Rosinski und der Arbeiter Josef de Beck ausgehungert und in gestreifter KZ-Montur unter den Augen der Wasseralfinger Einwohner durch die Gassen hinauf zum Stollen der Firma Alfing Kessler am Braunenberg. Vier der sieben bekanntesten Hausbewohner der Ulica Tamka 23, die es nach Wasseralfingen verschlagen hat. Werden diese Konfrontation mit der schwäbischen Lebensart nicht überleben. Warschau. Ein verehrungswürdiger Soldat und leuchtendes Beispiel für die heutige Jugend, sei der Mann, hatte der Fraktionsvorsitzende der vormaligen Schleswig-Holsteiner Regierungspartei seinen Fraktionskollegen im Herbst 1958 vor Schulklassen gelobt. Gemeint war der geachtete Bürgermeister der Gemeinde Westerland auf Sylt, Doktor der Jurisprudenz, ehemaliger Richter und späterer Rechtsanwalt Heinrich Reinefahrt, der gerade erst als Abgeordneter des gesamtdeutschen Blocks und der Heimatvertriebenen und Entrechteten in den Kieler Landtag eingezogen war. Dessen Ruf war allerdings inzwischen angeknackst. 14 Jahre zuvor ist der Leumund des bekennenden Entrechteten zwar noch tadellos, aber ein anderes Problem macht dem damaligen SS-Gruppenführer zu schaffen. Was soll ich mit den Zivilisten machen? Ich habe weniger Munition als Gefangene, beschwert er sich beim Oberbefehlshaber der 9. Armee. Das Dilemma des Dr. Reinefahrt erweist sich als lösbar. Der Chef der Kampfgruppe Reinefahrt ist im Sommer 1944 verantwortlich für das größte einzelne Kriegsverbrechen deutscher Truppen auf europäischem Boden. Für das Massaker von Wola, eines Stadtteils von Warschau. Für seine Taten belangt wird der in Polen als Schlechter von Warschau berüchtigte Reinefahrt nie. Kein einziger der an dem Warschauer Massaker beteiligten Deutschen wird je dafür gerade stehen. Die polnische Hauptstadt hat zu diesem Zeitpunkt bereits schwere Zeiten durchgemacht. Vom ersten Tag des Krieges an werfen deutsche Flugzeuge Bomben auf Warschau. Eine Woche nach Kriegsbeginn erreichen die ersten Wehrmachtseinheiten die Außenbezirke der Stadt. Ab der dritten Kriegswoche ist Warschau eingekesselt. Währenddessen wird die Stadt unablässig bombardiert. Die Verteidiger wehren sich verbissen gegen die deutsche Übermacht. Aber nach 4 Wochen müssen sie kapitulieren. 100.000 polnische Soldaten gehen in deutsche Gefangenschaft. Jedes 8. Haus in Warschau ist zerstört. Derweil überrennen sowjetische Truppen die Osthälfte Polens. Es ist die Zeit der deutsch-sowjetischen Beutepartnerschaft. Dem Nicht-Angriffspakt von August 1939 folgen ein Freundschaftsvertrag und ein Wirtschaftsabkommen. In Moskau verschwindet antifaschistische Literatur aus den Buchläden. Die Pravda druckt Hitlerreden mit zustimmenden Kommentaren. In Brest zelebrieren die Generäle Guderian und Krivoschein eine gemeinsame Siegesparade. Feierlich tauschen sie Hakenkreuz und rote Fahnen. Fortan prägen Massenerschießungen und Deportationen das Leben auch im sowjetisch besetzten Teil Polens. In Warschau beginnt die 5-jährige Terrorherrschaft der deutschen Besatzer. Anders als in den meisten anderen europäischen Ländern ist es den Deutschen in Polen nie gelungen, ein Kollaborationsregime einzusetzen. Einen polnischen Marschall Pétain, einen Quisling, einen polnischen Ante Pawelitsch hat es nie gegeben. Stattdessen formiert sich der polnische Untergrundstaat. Koordiniert von der Exilregierung mit Sitz in Paris, später in London, entsteht eine geheime, aber vollständige Verwaltung mit eigener Gerichtsbarkeit, eigener Polizei, eigener Sozialfürsorge und einer eigenen Armee, der Armia Krajowa, der zeitweise bis zu 350.000 Freiwillige angehören. Zum politischen Untergrundstaat gehört auch ein eigenes Bildungswesen. Die Deutschen haben fast als erstes alle höheren Schulen und die Universitäten geschlossen. In Krakau werden 183 Hochschullehrer verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Aber das ist erst der Anfang. Ziel ist die Auslöschung der gesamten polnischen Bildungsschicht. Ärzte, Lehrer, Geistliche werden verhaftet und ermordet. Am Ende fallen 60.000 Menschen der sogenannten Intelligenzaktion zum Opfer. Die Vorstellung der Nazis formuliert Heinrich Himmler im Mai 1940 so:
Für die nicht-deutsche Bevölkerung des Ostens darf es keine höhere Schule geben als die 4-klassige Volksschule. Das Ziel dieser Volksschule hat lediglich zu sein, einfaches Rechnen bis höchstens 500, Schreiben des Plans, eine Lehre, dass es ein göttliches Gebot ist, den Deutschen gehorsam zu sein und ehrlich, fleißig und brav zu sein. Lesen halte ich nicht für erforderlich. Außer dieser Schule darf es im Osten überhaupt keine Schulen geben. Die Bevölkerung des Generalgouvernements setzt sich dann zwangsläufig aus einer verbleibenden, minderwertigen Bevölkerung zusammen. Diese Bevölkerung wird als führerloses Arbeitsvolk zur Verfügung stehen und Deutschland jährlich Wanderarbeiter und Arbeiter für besondere Arbeitsvorkommen, Straßen, Steinbrüche, Bauten, stellen.
Angehörige der polnischen Lehrergewerkschaft gründen eine geheime Lehrerorganisation. In Wohnungen, Hinterzimmern, Garagen und Werkstätten werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, Prüfungen abgehalten, unter ständiger Gefahr entdeckt und verhaftet zu werden. 1,5 Millionen Schüler deckt das geheime Primärschulsystem ab. 70% der Jugendlichen im Sekundarschulalter werden so erreicht. Sogar die Universität arbeitet im Untergrund weiter. Sie bilden 10.000 Studenten aus. Warschau ist auch das Zentrum des jüdischen Lebens in Polen. Fast 370.000 der 1,3 Millionen Einwohner der Stadt sind Juden. Im Oktober 1940 richten sich die deutschen Besatzer westlich der Altstadt das Ghetto ein und pferchen dort die Warschauer Juden unter unmenschlichen Bedingungen ein. Immer mehr Menschen werden in das überfüllte und ausgehungerte Ghetto verschleppt und von dort aus ab Sommer 1942 in die Vernichtungslager. Vor allem nach Treblinka transportiert und dort ermordet. Schließlich soll das Ghetto vollständig liquidiert werden. Den sicheren Tod vor Augen setzen sich so vor allem junge Ghettobewohner zur Wehr. Am 19. April 1943 bricht der Aufstand im Warschauer Ghetto los. Die Kämpfe werden 4 Wochen anhalten. Die SS brennt alle Häuser nieder und sprengt die restlichen Ruinen. Weitere 4 Quadratkilometer Warschaus sind zerstört. Der Aufstand im Warschauer Ghetto wird oft mit dem Warschauer Aufstand verwechselt. Selbst Bundespräsident Roman Herzog war dagegen nicht gefeit. Aber das Warschau der Kriegszeit hat 2 verschiedene Erhebungen erlebt. 1943 war es der Aufstand der Juden im Ghetto. Ein Jahr später, 1944, leben außer ein paar Untergetauchten keine Juden mehr in Warschau. Aber die Wehrmacht ist auf dem Rückzug. Im Osten steht die Rote Armee am Ufer der Weichsel. Die polnische Heimatarmee verfügt über 45.000 Kämpfer im Raum Warschau. Doch es fehlt an Waffen und Munition.
Der Widerstand kann erst dann offen auftreten, wenn Deutschland zusammenbricht oder zumindest ein Bein einbricht. Dann sollten wir fähig sein, im zweiten Bein Adern und Sehnen durchzuschneiden, damit der deutsche Koloss umfällt.
Dieser Moment scheint nun gekommen. Doch die polnische Untergrundarmee steht von 2 Seiten unter Druck. Von der Roten Armee hat sie nichts Gutes zu erwarten. Wo es zu einer Zusammenarbeit kommt, bei der Befreiung der Städte Wilna, Lubin, Lemberg und Trenopol, werden die Einheiten der Armia Krajowa sofort nach Beendigung der Kämpfe von den Sowjets entwaffnet, ihre Offiziere verhaftet. Warschau durch eigene Kraft zu befreien, wäre also auch ein politisch wichtiges Signal der Selbstbehauptung. Die Deutschen evakuieren bereits ihre Zivilverwaltung aus Warschau. Die Exilregierung zerstört, doch als dann die Meldung eintrifft, dass sowjetische Truppen sich bis an den Innenstadtbezirk Pragna rechts der Weichsel herangekämpft haben, bricht der Aufstand am 1. August los. Die Widerstandskämpfer können zunächst die Hälfte der Stadt links der Weichsel unter ihre Kontrolle bringen und zahlreiche KZ-Häftlinge befreien. Aber die Hoffnung auf Unterstützung durch die sowjetischen Truppen erfüllt sich nicht. Die sitzen seelenruhig am anderen Ufer und schauen zu. Stalin hat andere Pläne für den zukünftigen Vasallenstaat. Eigenständige polnische Institutionen haben darin keinen Platz. Sollen sich doch die Deutschen und die Polen gegenseitig massakrieren. Hitler ist wütend. Den verlorenen Krieg sollen ihm die Polen büßen. Himmler erteilt den Befehl, unterschiedslos alle nicht-deutschen Truppen aus Warschau zu töten und die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Militärisch macht das überhaupt keinen Sinn. Aber den Polen und der Welt sind noch Lehren zu erteilen, nämlich, was es heißt, den deutschen Furor zu reizen. Nun werden Polizei und SS-Verbände nach Warschau verlegt, unter dem Kommando des späteren Sylter Bürgermeisters und Landtagsabgeordneten Heinz Reinefarth. Ein weiterer berüchtigter Massenmörder stößt hinzu. Oskar Dirnelanger mit seinem SS-Sonderkommando. Gegen die Aufständigen zu kämpfen, vermeiden sie. Sie sind gekommen, um zu morden. Ihr erstes Ziel ist der Stadtteil Wola. Sie dringen in Krankenhäuser ein und erschießen dort alle 1100 Patienten und Pflegerinnen. Leichte Beute für die tapferen Krieger. Es sind überwiegend Frauen, Kinder und Alte. Die deutschen Soldateska in den Tagen ab dem 5. August zum Opfer fallen, die den Deutschen zum Opfer fallen. 50.000 Menschen allein im Stadtteil Wola. Das ist jener Tag, an dem sich das leuchtende Beispiel für die schleswig-holsteinische Jugend der 1950er Jahre, der SS-Gruppenführer und verehrungswürdige Soldat Heinz Reinefahrt Sorgen um seine Munitionsvorräte macht. Puwischke. Erst nach einer Woche des ungehemmten Mordens ändert sich das Vorgehen der Deutschen. Kämpfer der polnischen Heimatarmee werden zwar weiterhin umstandslos erschossen oder überhaupt jeder, der irgendwie verdächtig erscheint, ebenso wie Verwundete, egal ob Kämpfer oder Zivilisten. Aber ab jetzt sollen die Menschen eingefangen werden, verfügt der vorgesetzte General von dem Bartschelewski. Inzwischen sind die Widerstandskämpfer in die Innenstadt zurückgewichen, vor allem in die historische Altstadt. Hier, in den dicht bebauten, engen Straßen, tobt nun ein erbitterter Kampf, Haus um Haus. Die Deutschen sind zwar zahlenmäßig überlegen, aber sie kennen sich hier nicht aus. Kennen die Hinterhöfe, Keller, Durchbrüche, die Kanalisation nicht. Hier nützen ihnen auch die schweren Waffen nichts. Sie erleiden unerwartet hohe Verluste. 3 Wochen nach Beginn des Aufstandes konzentrieren sich die Kämpfer auf ein Gebiet von 1 Quadratkilometer. Das Wasser wird knapp. Es gibt keine Anästhetika mehr. Verwundete werden bei vollem Bewusstsein operiert. Es gibt auch kein Brot mehr. Am 31. August evakuieren die Aufständischen von den Deutschen unbemerkt die Altstadt durch die Kanalisation. Nun gibt es nur noch einen Flickenteppich von kleinen Gebieten, die von den Kämpfern kontrolliert werden. Und mitten in einem dieser immer noch umkämpften Gebiete liegt die Ulica Tanka. Deren Bewohner harren aus, in den Kellern der Häuser zusammengekauert. Erschöpft, hungrig, durstig. Frauen, Kinder, Alte, Männer, die ihre Familien nicht mehr beschützen können, voller Angst, tagelang, wochenlang, bis zu dem Moment, an dem die Trupps der Invasoren mit vorgehaltener Waffe in das Halbdunkel brechen und hasserfüllt prügelnd und Befehle bellend. Der Drucker Marian Blum aus der Ulica Tanka 23 wird am 9. September 1944 von den Deutschen verhaftet. Das wissen wir, weil er als einziger Hausbewohner später in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt werden wird. Dort ist die Lagerbürokratie besonders ausgeprägt. In seiner Häftlingspersonalkarte können wir entnehmen, dass Blums Gesicht oval, die Nase wellig, seine Augen grau und die Haare blau-grün seien, was seltsam anmutet. Doch ein weiteres Formular stellt die Dinge richtig. Blau-grün seien die Augen, nicht die Haare. Die Haare hingegen seien grau gemischt, die Zähne vollständig und die Rasse unbekannt. Blum habe weder politische noch kriminelle Vorstrafen und verfüge über keine Parteizugehörigkeit. Die Mutter habe Janina Blum, geborene Polkoschnik, geheißen und sei am 29.10.1925 verstorben. Was die Rasse der Ehefrau Stefanie Blum, geborene Winterczek, angehe, so sei Näheres unbekannt. Blums Vorbildung umfasst 7 Klassen Vorsprung. Mund und Nase seien gewöhnlich, seine Sprache polnisch. Am unteren Rand enthält das Formular die vorgedruckte Drohung.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine Bestrafung wegen intellektueller Urkundenfälschung erfolgt, wenn sich die obigen Angaben als falsch erweisen sollten. Der Lagerkommandant.
Der Drucker Marian Blum wohnhaft in der Tamka-Straße 23 in Warschau, 41 Jahre alt, verheiratet, römisch-katholisch, Vater eines 11-jährigen Kindes, der nur Polnisch spricht, aber versteht, dass sich sein weiteres Leben nur noch um Bestrafung drehen wird, bestätigt eigenhändig die Ungeheuerlichkeit des Delikts. Intellektuelle Urkundenfälschung. Und unterzeichnet das Formular in seltsam gemalten Schönschriftblättern. Danach verliert sich seine Spur für immer. Dieses vollkommen bizarre, vergilbte Dokument aus einem der Vorhöfe des Hades, in dem das Leben nichts wert ist, aber die Form der Ohren des Erbeuteten für die neuen Herren der Welt kriegswichtig scheint, verrät uns immerhin den Tag von Marians Blums Verhaftung und damit, was den Bewohnern des Hauses Ulica Tamka 23 an jenem Tag, dem 9. September 1944, zugestoßen ist. Pruschkow. Die Kämpfe im Warschauer Stadtzentrum werden noch den ganzen September über anhalten. Dann, nach 63 Tagen, müssen die Soldaten der Armia Krajowa kapitulieren. Die Westalliierten hatten sie zuvor zu regulären Truppen der alliierten Streitkräfte ernannt und mit Repressalien gedroht, sollten die Deutschen sie nicht als reguläre Kampfgefangene nach der Haager Landkriegsordnung behalten. 15.000 Kämpfer der Armia Krajowa gehen in Gefangenschaft. Aber darunter sind einige tausend Frauen und Mädchen. Das geht den deutschen Generälen entschieden zu weit. Ihnen soll der Kombattantenstatus aberkannt werden. Erst nach zähen Verhandlungen kann dies verhindert werden. Weitere 15.000 AK-Kämpfer sind tot. Die deutschen Verluste liegen in ähnlicher Größenordnung. Aber den größten Blutzoll zählt die Zivilbevölkerung. 200.000 Einwohner Warschaus sind seit Ausbruch der Kämpfe ums Leben gekommen. Mitte September hat die bis dahin untätige Rote Armee vollends die Stadtteile am rechten Ufer der Weichsel eingenommen. Deren Kommandeure schauen dem Geschehen am anderen Ufer weiterhin seelenruhig zu. Auch die Deutschen lassen sich nicht stören. Sie entvölkern die Stadt, danach machen sie sich an die systematische Zerstörung Warschaus. Links der Weichsel ziehen Sprengkommandos und Flammenwerfertrupps durch die Straßen und legen in Schutt und Asche, was noch stehen geblieben ist, Haus für Haus. Ihre besondere Wut gilt allen Zeugnissen der polnischen Kultur und Geschichte. Schlösser, Monumente, Bibliotheken, die Universität, sie, die Deutschen, sind das Kulturvolk, die hier leben, das Sklavenvolk, die Untermenschen, haben Kultur- und geschichtslos zu sein. Da offensichtlich das Gegenteil der Fall ist, müssen alle Gegenbeweise zu Staub zerrieben werden. Von Oktober bis Januar sind die deutschen Truppen mit dem Zerstörungswerk beschäftigt. Das ist ihnen wichtiger als die Rote Armee dort drüben am anderen Ufer, wichtiger als der Krieg, ja, der ja ohnehin längst verloren ist. Erst im Januar befreit die Rote Armee die Reste der Stadt, aber da ist fast niemand mehr, der zu befreien wäre. Das Warschau von heute ist eine rekonstruierte Stadt. Südwestlich von Warschau, nur 15 Kilometer entfernt, liegt Pruschkow. Damals wie heute eine Stadt von der Größe Ahrens. Dort entstand Ende des 19. Jahrhunderts ein Ausbesserungswerk der polnischen Eisenbahn. Ein 50 Hektar großes, ummauertes Industriegelände. 1940 richten die Deutschen dort ein Ghetto für die jüdischen Einwohner des Städtchens ein und bauen Wachtürme. Im Jahr darauf lösen sie das Ghetto auf und verlegen die Pruschkower Juden ins Warschauer Ghetto. Aber die Mauer und die Wachtürme stehen noch. Nun wird das Gelände zum Durchgangslager 121. 650.000 Einwohner Warschaus werden zwischen August und September durch dieses Lager geschleust. Hier werden sie selektiert. Hier wird bestimmt, wer wertlos ist, wer zu vernichten ist und wer zur weiteren Verwendung taugt. Familien werden auseinandergerissen. Die Arbeitsunfähigen, Frauen, Kinder und Alte werden ins polnische Hinterland verfrachtet. Irgendwohin, nur weg mit ihnen. 13.000 Menschen sind für die Gaskammern von Auschwitz-Birkenau bestimmt. Mehr als 100.000 Warschauer werden zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt. Und etwa 60.000 Männer kommen in Konzentrationslager. Wer wohin kommt, wer überlebt, entscheidet sich nach dem Nutzwert der Person und augenblicklichen Gegebenheiten. Aber auch nach Zufall, nach Glück und Pech. Für heute ist gerade eine Zugladung Menschenmaterial für da und dorthin bestellt. Eine kurze Handbewegung des SS-Mannes links, rechts, nach hinten, mehr ist es nicht und ein Schicksal ist besiegelt. Während in Warschau die Bewohner des Hauses Ulica Tabka 23 zusammengetrieben werden, laufen im Buschhof gerade die Vorbereitungen für einen großen Transport ins Konzentrationslager Dachau. Der Zug ist eingetaktet, das Füllen der Viehwaggons mit menschlicher Fracht muss bis da und dann abgeschlossen sein. Außerdem ist das Lager überfüllt. Die Leute müssen weg. Die Neuankömmlinge aus der Ulica Tabka 23 werden begutachtet und nach Verwendungszweck aufgeteilt. Marian Blum und 13 seiner Hausnachbarn, die wahrscheinlich, weil sie sich kennen, im Gewirr zusammenbleiben, werden der Dachauer Gruppe zugeteilt. Irgendwann besteigen sie den dunklen Viehwaggon, Menschenleiber dicht an dicht getränkt. Es ist nur Platz zum Stehen. Der überlebende Zeuge, Stachius Fedorowicz, wird 30 Jahre später gegenüber der polnischen Staatsanwältin nach bestem Wissen und Gewissen aussagen, dass die Reise von Pruszków nach Dachau 17 Tage gedauert habe. Das kann nicht stimmen. Und doch sagt dieses Detail mehr aus als die präzise An- und Abfahrtszeiten der Züge. Die Einzelheiten verschwimmen mit der Zeit, aber was sich ins Gedächtnis gegraben hat und Nacht für Nacht wiederkehrt, ist der endlose Albtraum der dunklen Fahrt ins Ungewisse. Am 12. September 1944, 3 Tage nach Marian Blums Verhaftung, erreicht der Zug mit 3.034 Gefangenen das Konzentrationslager Dachau. Musik.